im Zweifel gegen das Stück. Ne? Das heißt, es ergeht jetzt im Namen des guten Geschmacks folgendes Urteil. Ja? Das hier ist Kitsch. Ja, wir haben es gerade bewiesen.
Und Kontrapunkt. Streitgespräche über Musik. Folge 1. Ist das Kunst oder kann das weg? Heute zu Gast Nils Schäfer und Sebastian Knappe.
Moin und herzlich willkommen zu Pro und Kontrapunkt, Streitgespräche über Musik. Ich bin Arthur Küfus und bespreche in jeder Folge zusammen mit zwei geladenen Gästen kontroverse Themen aus der großen und spannenden Welt der Musiktheorie. Mit diesem Podcast wollen wir abseits von Essays, Büchern und anderen Fachpublikationen vor allem mehr Partizipation und Diskurs auf Augenhöhe in die musiktheoretische Landschaft bringen, indem wir versuchen, eine Thematik zu examinieren und aus verschiedenen Meinungsstandpunkten kritisch zu beleuchten. Zudem spiegeln die Positionen meiner beiden Gäste nicht zwangsläufig ihre eigene Meinung wider, sondern sind eher als Rolle zu verstehen, die zur Diskussionsanregung eingenommen wird. Es soll miteinander und nicht gegeneinander gestritten werden, daher ist es auch nicht wichtig, ob eine Seite am Ende gewinnt oder ob ein Konsens erreicht wird. Zunächst möchte ich einmal meine beiden Gäste vorstellen. Sebastian Knappe ist Musiktheorie-Dozent, Klavierlehrer und Sänger. Der ehemalige Knabenchorsänger studierte von 2009 bis 2016 Schulmusik, Germanistik und Musiktheorie in Hannover, wo er unter anderem Klavierunterricht bei Professor Gerrit Zitterbart sowie Theorieunterricht bei Professor Martin Messmer und Professor Stefan May erhielt. Seit 2016 ist Sebastian Knappe Theoriedozent an der HMTM Hannover und an der Musikhochschule Lübeck. Dazu unterrichtet er Klavier an der Musikschule Schaumburger Märchensänger und ist ein Sänger des achtköpfigen Vokalensembles Voktett Hannover. Hallo!
Hallo.
Als weiteren Gast habe ich Nils Schäfer eingeladen. Nils kam schon früh mit Instrumentalunterricht in Berührung und erzielte in Jugendzeiten schon Erfolge in Wettbewerben wie Jugend musiziert oder Clavis Bavaria. 2014 begann er sein künstlerisch-pädagogisches Klavierstudium an der HMTM Hannover und erhielt 2020 für seinen herausragenden Bachelorabschluss den Diekmann-Förderpreis. Während seines Studiums trat er als Solist mit Orchester und in verschiedenen Kammermusikbesetzungen in Hannover und Wolfsburg auf und belegte unter anderem Meisterkurse bei Bernd Götzke, Ragnar Schirmer und Bernd Glemser. Seit 2018 ist Nils Masterstudent im konsekutiven KPA-Master sowie im Masterstudiengang Musiktheorie. Parallel dazu ist er als Klavierpädagoge tätig und seit 2019 Juror bei Jugend musiziert. Hallo Nils.
Hallo.
Nils, du hattest KPA studiert und bist dann zum Master Musiktheorie gewechselt. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewegt?
Ja, wenn man Bachelor, Master Klavier studiert hat, hat man da in dem Bereich natürlich pianistisch einiges mitgenommen. Allerdings hat mir dann zu dem Zeitpunkt die ja wirklich tiefer gehende Auseinandersetzung mit der Musik und den Strukturen, wie sie aufgebaut ist, ein bisschen gefehlt oder ist mir einfach zu kurz gekommen. Und dachte ich mir, kann ich mir in der Musiktheorie noch holen und hat sich bewahrheitet. Da kriegt man nochmal einen etwas anderen Einblick in, ja, wie Musik funktioniert, sie aufgebaut ist.
Hattest du schon mal ein Mikro vor der Nase? Zumindest so dicht dran?
Weiß ich jetzt gar nicht genau.
Sebastian, von dir weiß ich, dass du definitiv schon Mikrofonerfahrung hast, denn neben deinen Lehraufträgen an diversen Hochschulen bist du, wie eben erwähnt, ein Ensemblemitglied des renommierten Vokalensembles Voktett Hannover. Was sind eure Pläne oder Projekte für das Jahr 2024? Erwartet uns demnächst vielleicht eine neue Veröffentlichung?
Neue Veröffentlichungen, aber immer. Das nächste, worauf man sich jetzt freuen darf, sind sogar audiovisuelle Veröffentlichungen. Wir hatten einen tollen Tag im Tonstudio mit der fantastischen Pianistin Yoon-ji Kim und wir haben so die Greatest Hits aus unserem letzten Programm The Passing of the Year eingespielt, aufgenommen und da darf man sich auf ganz tolle Veröffentlichungen freuen.
Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen und die Mühe gemacht habt, an diesem Podcast teilzunehmen und über das heutige Thema »Ist das Kunst oder kann das weg?« zu debattieren. Doch bevor wir zu unserem heutigen Podcast-Thema kommen, habe ich mir drei lockere Fragen überlegt, die ihr beide spontan beantworten müsst. Die Rubrik nennt sich Threezy Peasy.
Threezy Peasy.
Wir starten mal mit dir, Sebastian. Welche CD hast du zuletzt gehört und wo war das?
CDs? Hört man sowas überhaupt noch?
Ja, Album ist, glaube ich, auch okay.
Album ist vielleicht auch noch okay. Das letzte, was ich gehört habe, das letzte Album, das neue Album von Noah. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber das ist natürlich großartige Musik.
Was war dein letztes Album, was du gehört hast, Nils?
Das war wahrscheinlich Don Quixote von Richard Strauss in der Aufnahme. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Orchester es war. Maximilian Hornung hat Cello gespielt. Das habe ich vor kurzem für mich entdeckt, das Stück. Hat ja immer so Sachen, die aus irgendwelchen Gründen bisher an einem vorbeigegangen sind. Und da hatte ich dann vor ein, zwei Wochen so eine Phase, wo ich das ein paar Mal hintereinander rauf und runter gehört habe. Genau, also das taucht sicherlich in meinem Spotify-Jahresrückblick auf.
Dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Ihr seid ja beide fitte Pianisten und gebt auch Klavierunterricht. Welches Stück spielt ihr am liebsten?
Puh, das ist so eine typische Frage, die man oft gestellt bekommt. Was ist dein Lieblingsstück? Kann ich nicht sagen, habe ich nicht. Das ist immer von Situation zu Situation abhängig. Mhm. Also auch Sachen, die man eine Zeit lang super viel spielt und liebt, irgendwann hängen sie einem dann zum Hals raus oder der Fokus verschiebt sich. Also es ist tatsächlich immer abhängig vom Moment.
Und bei dir?
Und da würde ich auch jetzt für den Moment drauf antworten, ne? Also bei mir sind es gerade die Chopin-Walzer, die spiele ich schon sehr, sehr gerne.
Ah, sehr schön. Dann jetzt nur noch die dritte Frage. Egal wie oder warum, du musst dich entscheiden, Verdi oder Puccini?
Bah, frech, Puccini.
Da wäre ich, glaube ich, auch bei Puccini, ja.
Ah ja, okay. Ihr ahnt es vielleicht, diese Entscheide-Dich-Frage zielt bereits auf das heutige Thema dieses Podcasts ab, nämlich...
Ist das Kunst oder kann das weg?
Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage habt ihr bestimmt schon einmal irgendwo gehört. Meist wird sie als rhetorische Frage in Form eines lustigen One-Liners zu diversen Situationen gestellt. Wenn man aber genauer über diese Frage nachdenkt, kann sie ein ganz schön großes Fass aufmachen. Was ist Kunst? Was ist keine Kunst? Wer urteilt darüber, was Kunst ist und was nicht? Und was ist das, was keine Kunst ist eigentlich genau? Ist das Kitsch oder kann das weg?
Kitsch, das ist natürlich jetzt das Fass, was wir heute mal aufmachen wollen. Und ich habe auch mal geguckt, ob es da sowas wie eine Definition gibt. Es gibt natürlich viele Definitionen. Ich habe zum Beispiel etwas gefunden in den Texten von Nina Nöske, Professorin für Musikwissenschaft in Weimar. Da habe ich einen Ansatz gefunden unter sehr, sehr vielen. Und da geht es letztendlich darum, wie kommt eigentlich so eine spontane Beurteilung zustande? Ne? Wir hören irgendwas und das Erste, was in unserem Kopf aufploppt, ist das Wort Kitsch. Ja. Da kann man dann im Prinzip so eine Vierfeldertafel aufstellen. Ne? Dann gibt es so die verschiedenen Kombinationen. Ich höre ein Stück und finde es sofort aus einem Reflex heraus total toll und gleichzeitig der Gedanke, und da sind auch fantastische Melodien eingebaut, ganz fantastische Rhythmen, das ist total raffiniert. Und dann ist die Welt natürlich in Ordnung. Ne? Ich finde es sofort toll, das Stück, und ich stelle auch fest, es ist auch toll gemacht. Umgekehrter Fall, ich finde ein Stück sofort irgendwie langweilig, also es löst irgendwie gar nichts in mir aus. Und der erste analytische Gedanke ist, ja gut, das ist jetzt auch nicht sonderlich toll gemacht. Und dann passt es ja auch zusammen. Es lässt mich kalt und ich behaupte einfach mal, es ist schlecht gemacht und das ist die Welt auch in Ordnung. Und dann gibt es diese Fälle, wo das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Also meine spontane Reaktion und dann diese erste analytische Feststellung. Also es geht jetzt in beiden Fällen um relativ spontane Reaktionen. Und jetzt diese Fälle, wo es irgendwie nicht so zusammenpasst. Ich finde zum Beispiel ein Stück sofort total langweilig und dann beschäftige ich mich ein bisschen damit und vielleicht sagt einer, du, das ist aber total spannend gemacht und dann, ja gut, was soll ich dann damit anfangen? So. Aber jetzt der umgekehrte Fall, der ist, glaube ich, jetzt spannend, wenn wir über Kitsch reden wollen. Da ist ein Stück, was mich sofort packt, was mich sofort berührt, ich bin gerührt und auf einmal stelle ich fest, irgendwie so gut gemacht ist es nun auch wieder nicht. Und dann frage ich mich natürlich, was hat mich da jetzt eigentlich so berührt? Da gibt es jetzt ein schönes Zitat von Frau Nöske. Wenn das eigene Urteil in dem Augenblick, in dem es gefällt wird, als auf elementaren und als primitiv empfundenen Reflexen zu basieren scheint, dann müssen wir wohl von Kitsch reden. Oder dann sprechen wir aus Kitsch.
Ja, es finde ich sehr gut, deine Ausführung. Für mich ist da das entscheidende Stichwort auch irgendwie Authentizität. Also das suchen wir ja immer in der Musik. Und wenn ich den Eindruck habe, wie du gerade schon sagst, irgendwas spricht mich hier emotional an oder soll mich emotional ansprechen. Und im selben Moment ist aber irgendwie so ein Gefühl in mir drin, so nein, es ist nicht richtig, es stimmt nicht. Wie wenn man in einem Film irgendwie, der fängt direkt mit irgendeiner Liebesszene an, die also man so irgendwie auch schon öfter gesehen hat, die ist irgendwie... Es funktioniert so, das Setting berührt einen irgendwie, aber man merkt, irgendwas ist falsch und es ist so auf Berechnung gemacht. Und das ist, glaube ich, dann genau dieser Moment, wo das nicht zusammenpasst. Emotionale Wirkung, die es eigentlich erzielen soll, und Authentizität, das, was es dann wirklich mit mir macht.
Ja, ne, gemein. Irgendwas hat einen berührt, aber im gleichen Augenblick, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Das sind so wahrscheinlich die Fälle, wo wir überhaupt dann mal langsam in die Nähe von so einem Wort wie Kitsch kommen. Ne? Okay, finde ich einen total hilfreichen Ansatz auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal ein zweiter Ansatz, jetzt mal von einem Erziehungswissenschaftler, Roland Reichenbach, Professor in Zürich. Der hat unter vielen, vielen Gesichtspunkten zum Thema Kitsch auch einen herausgearbeitet, den ich auch für sehr, sehr hilfreich jetzt für unsere Sache hier finde, nämlich, dass es bei Kitsch häufig um so eine ungebrochene Positivität, um so ein ungebrochenes Glück geht, um so etwas, wo sowas wie Ironie gar nicht in die Nähe geht, wo sowas wie Kritik gar nicht in die Nähe geht. Es ist irgendwie sowas durch und durch Positives. Und da scheinen auch bei vielen von uns dann irgendwie so die Kitsch-Antennen auszuschlagen, wenn irgendwas einfach nur gut ist. Vielleicht wirkt das ein bisschen unrealistisch dann auf uns. Und dann ist da auch auf jeden Fall der Kitsch-Vorwurf ziemlich schnell im Raum.
Es gibt ja auch Leute wie Hermann Broch, die dann den Kitsch als Böses im Wertesystem der Kunst bezeichnen. Oder zum Beispiel den Kunstkritiker Clement Greenberg, der hat jetzt auf Deutsch übersetzt Folgenden rausgehauen. Kitsch ist mechanisch und funktioniert nach Formeln. Kitsch ist ersetzte Erfahrung und gefälschte Empfindungen. Kitsch ändert sich je nach Stil, bleibt aber immer derselbe. Kitsch ist der Inbegriff all dessen, was im Leben unserer Zeit verlogen ist. Kitsch tut so, als verlange er von seinen Kunden nichts außer ihrem Geld, nicht einmal ihre Zeit.
Ja, das Zitat finde ich natürlich in einigen Facetten problematisch, auch wenn einiges doch irgendwie auch erstmal einleuchtet vielleicht. Das knüpft ja auch daran an, was ich eben gesagt habe, so dieses etwas, billige vielleicht, was man damit auch assoziiert. Allerdings ist es ja technisch gar nicht möglich, da jetzt wirklich einen harten Schnitt zu ziehen. Also was auf mich jetzt mit meinen Erfahrungen, meiner Vorgeschichte kitschig wirkt, kann ja auf jemand anders mit ganz anderen Voraussetzungen völlig authentisch wirken. Insofern finde ich da schon diese Trennung schwierig und würde mich auch gar nicht anschließen, wenn man Kitsch und Kunst so gegenüberstellt, ehrlich gesagt. Also für mich ist das alles Kunst, alles, was irgendwie ein menschliches Ausdrucksbestreben beinhaltet. Ob das nun irgendwie in meinen Augen qualitativ höherwertiger, komplexer, realistischer, authentischer ist oder eben nicht, das ist dann, finde ich, die interessante Frage, ob ich jetzt diese Kunst als kitschige Kunst oder eher kitschige Kunst oder eben als weniger kitschige Kunst bezeichnen würde.
Wäre so ein bisschen die Frage dann, ob das jetzt so ein komplett subjektiver Begriff ist, ne, wo wirklich jeder Einzelne seinen eigenen Begriff, seine eigenen Vorstellungen hat, oder ob wir zumindest mal in diesem Raum hier, ne, wir drei, uns mal zusammensetzen, sitzen tun wir ja schon, ne, und mal so ein paar Dinge sammeln, die wir drei vielleicht übereinstimmend oder zumindest tendenziell als kitschig empfinden. Ne. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Mittel, ne, die wir mal sammeln können, die wir doch
vielleicht nicht sofort kitschig finden, aber die zumindest den Kitschvorwurf so schon mal in den Raum bringen.
Kitschpotenzial,
da finden wir doch bestimmt was.
Genau, ja, absolut. Ich habe da auch im Vorfeld schon mal ein bisschen gesammelt, mich da auch umgehört bei Kommilitonen, auch meine eigenen Erfahrungen eingebracht und einfach mal eine Liste erstellt mit so musikalischen Mitteln, die Kitschpotenzial haben.
Alles klar, dann wandern wir jetzt mal zum Klavier rüber und hören uns diese Liste an.
Ah, schön.
Ja, ne, ich finde es wunderbar, ist eine Stelle aus O Jesulein Süß aus Schemellis Gesangbuch und es klingt toll, also... Aber wenn jetzt noch einer von diesen Nonenvorhalten käme, dann wär's mir, glaube ich, zu viel. Dann würde man
denken,
die Grenze.
Ah, okay, genau.
Jetzt ist die Wirkung, der Trick ist irgendwie dann überreizt.
Perfekt, jetzt haben wir ja doch endlich eine Definition, wo Kitsch anfängt. Ne?
beim dritten
Nonenvorhalt, das ist einer zu viel.
Steckt, glaube ich, sogar ein bisschen Wahrheit drin, so mit diesem dritten Mal. Wiederholung akzeptiert man oft, aber ist ja auch bei Sequenzen so. Ja. Beim dritten Mal muss irgendwas anders sein.
Ja, okay.
Dann habe ich hier noch die großen Sechsten, die in einer Melodie eingebaut sind. Anderes Beispiel, andere Epoche, Schubert. Genau, also dieses... Wie sich die Melodie da so aufschwingt, das Intervall einer großen Sechste. Da hat mein Professor zum Beispiel neulich zu mir gesagt... Da hatte ich irgend sowas, glaube ich, in der Stilkopie drin. Also große Sechsten sind tendenziell was für den kompositorischen Giftschrank.
Als Auftakt oder auch so richtig als Melodie in Sechsten immer hin und her geschoben?
Ja, das ist noch ein anderer Punkt auf meiner Liste. Parallele Sechsten oder Terzen, so dieses...
Oh, aber auch schön.
Also ich möchte das auch nochmal sagen. Die Liste hier, das ist keine Liste mit Dingen, die man auf keinen Fall komponieren sollte. Im Gegenteil, das sind eigentlich überwiegend wunderschöne Sachen und Wirkungen hier drauf. Es ist einfach die Häufigkeit, denke ich. Und
ich glaube, da sagst du was Wichtiges, ne? Das ist alles total schön. Und wahrscheinlich, wenn man es jetzt nochmal so ein bisschen trockener angeht, ich meine, parallele Sechsen, das ist irgendwie auch so erstes Semester Kontrapunktunterricht. Ne? Also ich meine, wie schreibt man zwei Stimmen? So, man verwendet ganz viele Terzen und Sechsten. So. Irgendwie ist das ja auch Technik, die wir hier gerade besprechen. Ne? Und komischerweise, anscheinend gibt es so einen Punkt, an dem selbst einfachste Technik irgendwie umschlagen kann in zu süß, wie auch immer das gehen soll. Ne?
Ich weiß da, ehrlich gesagt, kann da auch nicht so richtig weiterhelfen. Ich würde auch sagen, es gibt trotzdem irgendwie kompositorische Mittel, die eher irgendwie dieses Potenzial haben. Also es stehen viele Sachen drauf, die irgendwie hier auf der Liste, die normal sind, die man häufig macht, aber eben auch nicht alle.
Ja, schon. Ne? Also ich meine irgendwie so der Cluster in Halbtönen, irgendwie der steht nicht im Verdacht, jetzt irgendwie Kitsch hervorzurufen.
Nee, weniger unter Kitschverdacht als zum Beispiel so eine Wendung. Eine vermollte vierte Stufe. Man kann das Ganze auch noch als zweite Stufe funktioniert es auch. Neulich habe ich so eine schöne Wendung in dem Stück entdeckt. Funktioniert einfach sehr gut, klingt sehr schön, aber ja, wenn es irgendwie in dieser Reihenform, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ob noch irgendwas Besonderes damit gemacht ist, was man vielleicht noch nicht gehört hat. Genau.
Also man könnte ja schon mal zusammenfassen, zum einen, die Dosis macht das Gift, so sagt man ja in Bezug auf einige Rauschmittel. Und so könnte man vielleicht auch mit der Häufigkeit dieser Phänomene, die du gerade gesagt hast, da könnte man so ein bisschen drauf eingehen oder das im Hinterkopf haben und vielleicht auch die Reinheit von diesen Phänomenen. Also wenn man jetzt irgendwie einen Parallelismus wie bei Pachelbel in seiner Reinform hört. Dann sehr gerne.
Genau, also einfach ein Satzmodell im Grunde, was basically das ist. So, hat man schon sehr häufig gehört, wenn man eigentlich Musik jeder Stilrichtung hört. Und ja, wenn da irgendwie nicht irgendwas damit gemacht ist, was einen so ein bisschen überrascht, dann ist es, glaube ich, genau wie du sagst, so ein vergleichsweise einfaches Mittel, was sein irgendwie ein ungutes Gefühl hervorruft.
Ach, nee, da glaube ich, da sehe ich das jetzt nicht so. Da sehe ich jetzt nicht so das Kitschpotenzial. Aber wahrscheinlich habe ich da auch einfach gerade andere Dinge im Hinterkopf, ne? Irgend so eine alte Lasso-Messe oder so. Und da wird dann auch der Parallelismus rauf und runter geschickt. Und ich glaube, irgend so einen alten, schönen alten Kontrapunkt, da sagt man dann nicht, oh, das ist jetzt aber kitschig. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es dann doch die Kontexte, die man sich dann dazu denkt. Ne? Dann denkt man an irgendeine uralt, ehrwürdige Musik und komischerweise, dann ist irgendwie der Kitsch-Vorwurf weg. Ne? Schwierig.
Eher eine Sache, was auch wieder die Melodiestimme betrifft. Liegetöne in der Oberstimme bei Akkordwechseln darunter, oft mit absteigendem Bass, habe ich mir hier aufgeschrieben. Lustigerweise auch wieder ein Bach-Beispiel, was mir da als erstes eingefallen ist, nämlich die Air aus der dritten Orchester-Suite in D-Dur, eher bekannt als Air on the G-String. Und so weiter hat man, glaube ich, auch schon oft gehört.
Ja, sehr geschmeidig auf jeden Fall, ne?
Genau, oder was hier als letzter Punkt noch draufsteht, Quartvorhalte bei liegender Septime. Wir nennen das in Gehörbildung immer den Mendelssohn-Akkord. Weiß auch nicht, hat irgendwie auch sowas...
Funktioniert was, halt.
Ja,
es funktioniert
es
halt.
Spricht einen emotional an, ja. Und wenn man es aber übertreibt, wird's zum Mittel.
Ja, sehr schön, denn wir drei haben im Vorfeld länger überlegt und diskutiert, welches Stück wir für dieses Thema wählen, denn man will jetzt auch nicht unbedingt das Allerplakativste nehmen, wie, weiß ich nicht, Ballade pour Adeline oder so. Und deswegen haben wir uns eher für den berühmten Liebesraum Nummer 3 von Franz Liszt entschieden. Wir hören mal zusammen rein.
Ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir da einfach jetzt mal reinschauen, mal gucken, ob sich da was von der Liste, die wir da vorhin mal angefangen haben, finden lässt.
Also wir führen jetzt gewissermaßen einen Prozess gegen den Liebestraum. Ne? Wir gucken mal, wie so die Beweislage aussieht. Ne?
Das Ganze fängt natürlich...
Ha, ich hab's gehört. Es ist eine große Sechste aufsteigend.
Eine aufsteigende große Sechste, genau.
Das ist natürlich gleich ne, das rauchende Colt. Gleich
kommt,
zum Anfang.
Da wird direkt der Rotstift angesetzt. Ne? Ja, gucken wir doch mal weiter. Also. Genau, da haben wir jetzt gleich auch schon zwei Sachen, die auch hier draufstehen, Zwischendominanten zu Mollstufen in Dur. Das ist natürlich auch jetzt, ich würde mal sagen, eher ein weiches Kriterium, aber das ist schon sehr gehäuft. Dann... Genau, einfach ein Nonenakkord, muss man jetzt vielleicht nicht auf der None rumreiten. Dann jetzt weiter. Auch wieder schöne Sechste hier oben. Kennt man vielleicht als Chopin-Sechste. Mhm.
Ja, ich finde ja vor allen Dingen diese abschließende Formulierung da in der Melodie. La, 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 la. Ne? Also der Schlusston wird nochmal von beiden Seiten so eingerahmt. Das hat irgendwie was sehr Bestätigendes. Ne? Also es wird irgendwie praktisch so getan, als wären wir schon am Ende. Und ich meine, wir haben gerade erst angefangen. Ne?
Ja, ich würde schon mal sagen, es ist eine ziemliche Häufung an... Ja, an Punkten, die irgendwie so zumindest im Verdacht stehen, so ein etwas kitschiges Mittel zu sein. Und das wird auch dann im weiteren Verlauf ehrlich gesagt nicht anders.
Stimmt, also, die standen auch auf der Liste.
Die haben wir auch vorhin schon durchgesprochen.
Eingemollte vierte Strophe.
Es-Moll in As-Dur, das wird dann noch sequenziert. Da haben wir dann F-Moll geht nach C-Dur. Also der gleiche Effekt dann nochmal real sequenziert, gleich nochmal gebracht, weil es so schön war.
Ja, und ein weiterer Punkt auf unserer Liste der Beweislast gegen das Stück.
Ja, ich befürchte es auch. Viel dafür, dass es wenig Kitschpotenzial hat, spricht jedenfalls nicht.
Nee, und im Zweifel gegen das Stück. Ne? Das heißt, er geht jetzt im Namen des guten Geschmacks folgendes Urteil. Ja, das hier ist Kitsch. Ja, wir haben es gerade bewiesen.
Batz.
Bam, da fällt der Hammer.
Wir haben uns wieder am Diskussionstisch versammelt und wenn ich mich mal so rechts und links umsehe, dann habe ich aber das Gefühl, dass ihr beide irgendwie nicht so wirklich glücklich mit genau diesem Urteil seid, das ihr gerade gefällt habt. Nee. Also es scheint schon so ein wenig in der Seele zu bluten, so ein schönes Stück dann irgendwie doch so zu zerreißen.
Ja, allerdings. Also das ist einfach wunderschöne Musik und ich möchte es einfach auch gern haben, so das Stück. Ich möchte das jetzt nicht als Kitsch verstanden wissen.
Ja, genau. Es man spielt es gerne, man hört es auch gerne. Es sind ja einfach coole Stellen drin, die ich so auch irgendwie schreiben würde.
Ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne mal den Spieß umdrehen. Jetzt haben wir gerade mit dem Kitsch-Begriff gegen das Stück gearbeitet und jetzt drehen wir es mal um. Ich behaupte einfach mal, der Kitsch-Begriff, der ist nichts anderes als ein Kampfbegriff.
Puh, ja, ich würde den Kitsch-Begriff gern behalten. Und ich möchte auch Sachen als kitschig bezeichnen dürfen, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ohne jetzt aber direkt damit so den Stab drüber zu zerbrechen, so wie diese Zitate, die wir da am Anfang hatten, irgendwie Kitsch als das Böse im Wertsystem der Kunst oder sowas. Also das finde ich, ist Bullshit. Das ist irgendwie, nicht zeitgemäß und so eine protestantisch-asketische Haltung. Und ja, also ich verwende ihn aber irgendwie auch mit Bedacht und nicht, nicht mit bösem Willen oder so. Ich will was kitschig finden können und es trotzdem auch wenigstens ab und zu gut finden dürfen.
Das ist ja vielleicht auch interessant. Also vielleicht erfährt man ja auch ein bisschen was über sich selbst, wenn man so ein Stück hört und dann kommt ja reflexhaft vielleicht auch wieder dieses Urteil Kitsch in einem auf. Und dann in dem nächsten Schritt frage ich mich dann, warum finde ich das denn jetzt gerade kitschig? Das ist doch einfach ein schönes Stück. So, ne? Und wenn ich dann feststelle, ja, vielleicht habe ich auch bestimmte Erwartungen an Stücke, vielleicht habe ich bestimmte Ideale, so, ne, mit denen ich dann Stücke abgleiche. Ne? Vielleicht müssen wir echt mal über Ideale reden. Ne? Was erwarten wir denn von einem Stück, damit es nicht kitschig ist?
Welche Ideale schweben dir denn vor? Hast du da Beispiele?
Ja, da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, was das eigentlich für Ideale sind, die ich anscheinend so in mir rumtrage. Und jetzt nochmal bezogen auf den List, den wir gerade gehört haben. Da kommt mir so ein Ideal vor allen Dingen in den Kopf und das ist so, man muss sich die Dinge irgendwie verdienen. Also gab es da irgendwie eine Hinführung zu dieser superschönen Stelle? Das ist natürlich albern, natürlich darf Musik vom ersten bis zum letzten Takt schön sein, aber anscheinend trage ich da so ein Ideal in mir und das heißt, so, man muss sich die Dinge erarbeiten. So erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wenn so ein Stück dann von vorne bis hinten Vergnügen ist, anscheinend ist das so ein Ideal, was dann da verletzt wird.
Ja, sehe ich genauso. Ich weiß nicht, der Punkt, der mir da noch durch den Kopf geistert, ist irgendwie so auch Logik. Also, dass so ein Stück einen gewissen Aufbau haben musste und dass sich irgendwie Teile und schöne Momente irgendwie organisch, logisch ergeben und nicht einfach so da sind. Es ist irgendwie dann eher verdächtig, dass man sich so fragt, okay, und woher kommt das jetzt, dass das Thema dann im zweiten Teil nochmal in H-Dur kommt, nochmal das Gleiche. Und dann kommt es auf einmal ganz heroisch aufgebauscht, dann nochmal in E-Dur. So, wo kommt jetzt auf einmal dieses Heroische her? Ist irgendwas passiert? Also ich laufe jetzt auch nicht einfach so durch die Straßen und mache eine Siegesfeier. Worüber? So.
Ja, lustigerweise, jetzt wo du es ansprichst mit der Siegesfeier, ne, wenn das Thema am Schluss wieder in Astur kommt, ne, dann hört man ja oben drüber nochmal so schrumm, schrumm, ne, immer ja, wieder so ja, schrumm, ja, genau. Schrumm. Ne. Das ist ein bisschen so, als hätte man dann dem Sieger nochmal so den Kranz umgelegt.
Genau, ne. Genau, das Eichenlaub obendrauf.
Noch. Genau, genau. Und ich frage mich dann, es ist jetzt gleich das nächste Ideal, glaube ich, was ich da so drauf projiziere, namentlich der Held, der Sieger, ne, der zurückkommt, ne, und mit Eichenlaub umkränzt wird, so der muss natürlich auch irgendwie was erlebt haben, der muss irgendeinen Konflikt gelöst haben, der muss irgendein Abenteuer bestanden haben. So, ne? Ja. Man beginnt zu Hause und dann geht es in die Fremde und dann kehrt man zurück. Aber ganz ehrlich, jetzt beim Liebestraum.
Ja, es wird kein Spannungsfeld aufgebaut. Und das ist, glaube ich, für mich tatsächlich auch schon ein Kriterium für gute Kunst, dass in irgendeiner Form ein Spannungsfeld aufgespannt wird, irgendein Kontrast aufgetragen wird, irgendeine Antithese kommt. Wo ist die Antithese hier in dem Stück?
Ja, okay, also das heißt so These, These, Synthese, ne?
Ja, vielleicht so ein bisschen Hegel. Ich,
oh, oh, oh.
Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, irgendwas wohnt da schon in uns, was das irgendwie als logisch, authentisch wahrnimmt.
Wahrscheinlich ist der Kitschbegriff weder im Werk selbst, ja, oder ne, wahrscheinlich sagt der Kitschbegriff nicht nur was über das Werk aus und er sagt nicht nur was über uns aus, ne, sondern wir müssen den da irgendwie dazwischen ansiedeln. Wäre das eine Idee?
Mhm.
Also.
Ja, da haben wir jetzt einiges über unsere Ideale herausgefunden. Dann kann man ja wahrscheinlich sagen, dass die gar nicht im Stück selbst enthalten sind oder in einem Kunstwerk grundsätzlich, sondern erst im Moment der Rezeption durch uns entstehen. Ja, aber Moment. Irgendwie, ich glaube schon, dass man damit trotzdem auch was über das Kunstwerk selbst aussagen kann. Mhm. Also es gibt halt einfach künstlerische Mittel, die eher Kitschpotenzial haben als andere. Also ich glaube, mit aller Vorsicht genossen kann man bedingt eben auch trotzdem Aussagen auch über Werke treffen, die man natürlich dann genauer untersuchen muss.
Gut, wenn man es ein bisschen vorsichtiger noch formuliert, ist es auf jeden Fall ein Anlass. Ne? Also, ne, wenn,
das auf jeden Fall, ne, ja.
Wenn der Kitschbegriff irgendwo anzusiedeln ist zwischen einem Werk und dem Rezipienten, so, ne? Na, wir stellen fest, Kitsch, okay, und dann gucken wir uns das Werk genauer an und es ist ein super Anreiz, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen und gleichzeitig aber auch, und das würde ich jetzt noch hinzufügen, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ne?
Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort, Sebastian.
Dankeschön.
Wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit auf den Grund gekommen, aber ich glaube, dass wir mit unserer Diskussion schon sehr viel näher an einen Kitschbegriff gekommen sind, der irgendwie pragmatisch, realistisch einzuordnen ist. Ich danke euch beiden sehr herzlich für das heutige Gespräch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns demnächst vielleicht bald mal wiederhören.
Ja, gerne.
Sicherlich.
Dankeschön.
Pro und Kontrapunkt ist eine Idee des Musiktheoretischen Kolloquiums der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover unter der Leitung von Professor Stefan May. Redaktion, Produktion und Komposition Arthur Kühfuß. Sie möchten uns etwas mitteilen oder über neue Folgen informiert werden? Dann schreiben Sie uns eine Nachricht auf unserer Website oder tragen sich in den Newsletter ein. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf www.proundkontrapunkt.de.